Zukunft Orange, der Ideenexpo-Podcast.
Wenn ihr früher mal Astronaut oder Astronautin werden wolltet, dann wird dieser Traum heute bei uns im Podcast zumindest so ein bisschen greifbarer, denn unser heutiger Gast ist Meteorologin, Klimaforscherin, Mutter und sie war lange Zeit auf dem Weg, als erste deutsche Frau ins All zu fliegen. Der große Traum, ein Raumflug zur ISS, hat sich am Ende nicht erfüllt, zumindest noch nicht. Aber wir sprechen heute über große Ziele, Rückschläge, Klima, Kinder und Karriere und vor allem über große Träume, bei denen es im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinausgeht. Bei mir zu Gast heute ist Insa Thiele Eich. Hallo Insa.
Hallo.
Insa, jetzt habe ich ja schon ganz, ganz viel gesagt, aber stell dich doch am besten selber nochmal so in 2, 3 kurzen Sätzen vor.
Blitzporträt, was ihr über mich wissen solltet.
Ich bin Insa, ich mag das Wetter, ich mag das Klima, ich beschäftige mich sehr viel auch mit den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung, auch in der Kommunalpolitik. Und es war schon lange mein Traum, selbst mal ins All zu fliegen und deshalb bin ich trainierte Astronautin.
Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angerissen, du bist trainierte Astronautin, heißt, du bist quasi seit vielen Jahren so ein bisschen auf dem Kurs Richtung Weltall. Also wie hat denn das Ganze bei dir angefangen? Woher kommt diese ursprüngliche Faszination? Weil als Kinder wollen ja viele irgendwie mal Astronautin, Astronaut werden, aber du hast ja wirklich dann das von klein auf auch irgendwie so ein bisschen durchgezogen. Wie kam das?
Ja, bei mir war das witzigerweise fast ein bisschen andersrum. Also als Kind wollte ich, der erste Wunsch in meinem Poesiealbum, das habe ich letztens nochmal gefunden, war Hausfrau und Mutter. Das habe ich immer bei Berufswunsch eingetragen. Und ich fand, ich war da meiner Zeit mit Care-Arbeit, also dass ich das schon als Arbeit gesehen habe und als Beruf, finde ich rückblickend schon ein bisschen lustig. Ich habe einfach, also das habe ich immer reingeschrieben, Hausfrau und Mutter, dann irgendwann mal Autorin, dann, weil ich gerne gelesen habe, dann Lehrerin, weil ich meine Grundschullehrerin toll fand. Und als es dann so an die konkretere Berufswahl ging, hatte ich festgestellt, dass ich die mathematischen, ja naturwissenschaftlichen Fächer, dass ich da so eine Affinität zu habe, dass mich das sehr neugierig macht. Ich war nicht immer super gut in den Fächern, aber ich hatte da eine Neugierde. Und zufälligerweise war mein Vater halt auch Astronaut oder ist Astronaut. Und deshalb bin ich in der Raumfahrtbranche so ein bisschen auch groß geworden. Also ich habe das immer so nebenher quasi im Hintergrund laufen gehabt. Und man ist dann mal bei den Trainings mit dabei oder man sieht auch mal so einen Raketenstart. Dann fährt man da halt mal hin nach Florida und guckt sich das an. Und das war, glaube ich, so in der Kombi so ein Vater, der auch seine Leidenschaft fürs Universum mit uns teilt. Eine Mutter, die ihre Faszination für, wie verstehen wir uns Menschen innerhalb unserer Umwelt, die das an ihre Kinder weitergibt. Diese Kombi plus Front-Row-Ticket zu einem Astronautentraining bei der NASA hat mich dann so ein bisschen dazu gebracht, auch zu sagen, ach, der Job ist ja total vielfältig, sehr faszinierend. Und wenn man dann auch noch die Chance hat, mal so die Erde von oben zu sehen, das ist ja eigentlich voll die Mega-Kombi, wenn man das so als Beruf machen kann.
Genau. Ja, total. Also ich bin auch ein bisschen neidisch, das selber nicht miterlebt zu haben, auch diese ganzen Raketenstarts und so. Also würdest du sagen, es gab quasi eigentlich gar keinen anderen Weg, das war schon so vorbestimmt, gerade auch durch deinen Vater und so. Es ging quasi gar nicht anders, als diese Begeisterung in dir zu wecken.
Also die Leidenschaft, die ist in vielen Familien. Letzte Woche habe ich gerade den Sohn von einem anderen Astronauten getroffen und also den Sohn von Reinhold Ewald tatsächlich. Der macht, glaube ich, jetzt auch was ganz anderes. Der ist gar nicht in der Luft- und Raumfahrtwelt. Aber wenn man in dieser Raumfahrtfamilie groß wird und das ist ja was ganz Spezielles und das ist schon auch mit so ein bisschen Abenteuercharakter und es ist ja auch was Aufregendes, so einen Raketenstart zu sehen und zu wissen, da ist jetzt vielleicht der Nachbar drin oder der eigene Vater oder die eigene Mutter. Das ist, das macht schon was mit einem. Und da arbeiten ja auch ganz, ganz viele Menschen in riesigen Teams in der Luft- und Raumfahrtbranche, dass das überhaupt funktioniert. Das ist ja nicht nur mein Vater, der da oben jetzt im Space Shuttle sitzt und arbeitet, sondern die Wissenschaft, also mein Vater hat ein Experiment mit seiner Crew durchgeführt und Daten gesammelt. Da sind über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für zuständig gewesen, dass das überhaupt klappt. Und Ingenieurinnen, Ingenieure, die dafür sorgen, dass ein Shuttle überhaupt gebaut werden kann, dass die Experimente gebaut werden können, dass die da oben funktionieren. Und wenn man merkt, dass diese Leute alle mit Begeisterung für ihren Beruf, die brennen richtig dafür, dass die so arbeiten, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, dass das nicht positiv auf einen abfärbt. Und viele Kinder bei den Astronautinnen und Astronauten sind wirklich so, dass sie auch irgendwas im weitesten Sinne mit der Luft- und Raumfahrtbranche noch machen und sei es im Hobbybereich. Und das ist etwas, was ich auch bei meinen Geschwistern so ein bisschen findet. Das kann man auch ganz klar sagen. Und dann, ja, ist es natürlich trotzdem nicht unbedingt gesichert, dass man dann auch selbst mal ins All kommt, wie man ja auch bisher an mir merkt.
Quasi die Leidenschaft im besten Sinne ansteckend.
Genau.
Was würdest du denn so deinem jüngeren Ich sagen, das vielleicht gerade das erste Mal so einen Blick in den Himmel geworfen hat? Was würdest du dem mitgeben?
Weiter so. Das Wichtigste ist ja, dass man überhaupt mal schaut, also um sich schaut und blickt und mal vielleicht neue Perspektiven einnimmt. Das ist ja das, was auch so spannend tatsächlich für mich an diesem Flug ins All ist. Da geht es ja um den Perspektivwechsel, um mal in andere Welten einzutauchen, andere Welten zu begreifen, zu verstehen, wie das funktioniert und auch so ein bisschen auch zu merken, dass man noch nicht alles versteht. Also das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, sage ich mal so, dass man sich jederzeit bewusst macht, es kann einfach sein, dass meine Perspektive, meine Wahrnehmung, dass mir da Informationen fehlen, dass ich da vielleicht auch Fragen habe, auf die ich noch keine Antwort habe und dass vielleicht andere Leute die haben und dass man ja sich einfach kontinuierlich so ein bisschen auch weiterentwickelt in dem Bewusstsein, wir wissen wirklich wenig über uns.
Ja, du hast gerade gesagt, eingetaucht. Du bist ja wirklich sehr, sehr tief eingetaucht und warst auch Teil der Initiative Die Astronautin. Erzähl nochmal für alle, die davon noch nie was gehört haben. Was genau hat es damit auf sich?
Also die Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler wollte selbst immer ins All und konnte sich aber tatsächlich nie so richtig bewerben, weil um Astronautin zu werden, muss man sich vor allen Dingen erstmal bewerben können. Das ist so der erste Schritt. Wenn mich Leute immer fragen, so ja, was ist das Wichtigste? Dann denke ich immer, ja, ein Auswahlverfahren. Weil wenn man das nicht hat, dann bringt es alles nichts. Dann kann man so top trainiert sein und eine top qualifizierte Person. Aber wenn man keine Bewerbung abschicken kann, dann wird es schwierig, außer man hat sehr viel Geld. Und Claudia Kessler ist Raumfahrtingenieurin und sie wollte selbst gerne immer ins All und hat aber das Problem gehabt, dass es kein Auswahlverfahren gab. Und das ist etwas, wenn man Astronautin werden möchte, dann ist das der wichtigste und erste Schritt. Es braucht ein Auswahlverfahren, außer man hat extrem viel Geld. Und das habe ich jetzt zufälligerweise nicht. Und sie hatte das auch nicht. Und dann hat sie halt festgestellt, sie meinte halt, okay, es gibt so viele Menschen, so viele Männer, Frauen in Deutschland, die vielleicht ins All möchten, die aber gar nicht können, weil es kein Auswahlverfahren gibt. Und dazu kam dann, dass Alexander Gerst bei seinem ersten Flug ins All die Menschen so toll begeistert hat für das All mit dem Blick von oben auf die Erde. Er hat getwittert damals noch und der hatte wirklich ganz schnell ganz viele Follower. Die Leute haben diese Bilder gefeiert und dann hat sie gesagt, wie schön wäre das, wenn das auch mal eine Frau machen würde, weil Alexander Gerst ist der 11. deutsche Mann im All gewesen und sie hat halt gesagt, kann ja irgendwie nicht sein. Wir hatten da auch schon Astronautinnen übrigens, also bei meinem Vater waren auch 2 trainierte Frauen, Renate Brümmer und Heike Walpott, die auch beide nicht geflogen sind und dann hat sie gesagt, das wäre doch super, auch für den Fachkräftemangel, Frauen vielleicht auch in die MINT-Berufe so ein bisschen zu inspirieren dafür, wenn das mal eine Frau macht. Und das war so ihre persönliche Mission, zu sagen, hey, ich möchte mal eine deutsche Astronautin im All sehen. Und sie hat das erst über die staatlichen Raumfahrtagenturen probiert, DLR, die haben ja nun kein nationales Programm mehr, dann auch über die ESA. Die ESA ist aber ein europäisches Programm, da kann man jetzt nicht sagen, wir suchen explizit eine deutsche Frau, kann man auch irgendwie verstehen. Und es hieß aber auch erstaunlich oft, wurde ihr tatsächlich gesagt, nee, also in Deutschland gibt es auch keine Frauen, die das wollen. Und das hat sie ziemlich geärgert. Und dann hat sie gesagt, das kann ja wohl nicht sein, das zeige ich denen jetzt mal. Und dann hat sie es geschafft, mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zusammen gleiche Auswahlkriterien ja ins Leben zu rufen, die auch bei der ESA gelten. Und hat dann eine eigene Auswahl gemacht, eben bei der Stiftung Erste Deutsche Astronautin mit dem Ziel, eine 2-wöchige Forschungsmission auf der Raumstation durchzuführen. Und die war damals noch total in den Sternen, diese Mission, weil es tatsächlich keine Möglichkeit gab damals. SpaceX war noch nicht erfolgreich gestartet. Es gab tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, die Sojus ins All zu kommen. Und das war tatsächlich auch da schon relativ ausgebucht. Da gab es noch nicht so viele kommerzielle Plätze. Das war alles noch so ein bisschen vollkommen unklar, wie das auch überhaupt gehen soll. Aber sie hat es gemacht. Und das ist total super. Sie hat es dann auch geschafft. Das Training haben wir abgeschlossen, das Basistraining. Das waren ungefähr 3,5 Jahre. Meine Kollegin Susanne Randall und ich haben das nebenberuflich gemacht. Das heißt, wir waren in unseren Hauptberufen weiterhin angestellt. Und dann aber auch ich zur Hälfte bei der Stiftung Erste Deutsche Astronautin. Und da haben wir dann ein Basistraining absolviert, viel auch über Raumfahrt gesprochen, viel dann auch in der politischen Arbeit gewesen, um einfach die Bedeutung von astronautischer Raumfahrt auch klar zu machen. Und da gab es dann immer wieder, so ging es immer wieder ein bisschen vorwärts und dann kam Corona, dann ging es wieder ein bisschen vorwärts, dann kam die Energiekrise und so hangeln wir uns von Jahr zu Jahr und mittlerweile hat sich das auch weiterentwickelt tatsächlich, dazu vielleicht auch gerne gleich mehr. Und es ist so gewesen, dass wir insgesamt sehr, sehr viel in diesem Weg schon erreicht haben. Wir haben zum Beispiel das Training abgeschlossen. Ab dann heißt man, also bei der ESA ist das auch so, wenn man das Basistraining abgeschlossen hat, dann heißt man offiziell Astronaut, Astronautin. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal sich in Erinnerung zu rufen. Also Deutschland hat einige Astronautinnen. Es waren halt nur noch nicht, waren noch nicht so viele im All, von den Frauen zumindest.
Genau, zu den Astronautinnen im All oder halt auch nicht im All kommen wir gleich nochmal. Jetzt hast du gerade schon das Training angesprochen. Da ist ja wirklich mal ganz viel dabei. Parabelflüge, Zentrifugentests. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, weil das ist ja super anstrengend. Was genau passiert da bei diesem Training? Also ich kenne das auch immer nur so auf dem Fernsehen. Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
Ja, im Basistraining geht es ganz viel darum, dass alle erstmal so auf den gleichen Stand gebracht werden. Also es gibt so einen Grundsatz an Theorie, den man kennen muss. Und da kann es natürlich sein, also da gehört zum Beispiel Meteorologie dazu. Und ich bin ja Meteorologin, das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal die Meteorologie-Vorlesungen besuchen. Das ist nicht nötig. Umgekehrt gibt es aber auch Astronomie, Astrophysik. Meine Kollegin ist Astrophysikerin. Das heißt, da wurde dann genau geschaut, welche Kompetenzen braucht ihr? Wir hatten auch einen ehemaligen ESA-Astronautentrainer, der schon so in der Rente war. Den haben wir dann akquiriert. Der war dann bei uns. Wir haben uns da auch abgestimmt mit den kommerziellen Anbietern, Axiom zum Beispiel, die ja auch mittlerweile kommerzielle Missionen geflogen haben. Weil wir sind ja als Servicepersonal quasi da. Das heißt, wir stellen unsere Astronautinnenzeit zur Verfügung. Was wir nicht machen ist, wir sind nicht auf der Raumstation, um die Raumstation zu erhalten. Also wir dürfen die Raumstation nicht reparieren, wir dürfen nicht das Klo putzen, wir dürfen nicht Außenbordeinsätze machen. Das eine finde ich jetzt nicht so schade, das andere schon. Das darf sich jetzt jeder aussuchen, was ich wohl schade finde. Und das ist etwas, da ist natürlich das Training einfach ein bisschen anders. Wir müssen in der Lage sein, Experimente durchzuführen. Wir müssen in der Lage sein, im All zu arbeiten. Aber halt eben nicht einen Außenbordeinsatz. Leider nein. Und das ist etwas, da wird beim Training dann auch geschaut. Da wurde entsprechend angepasst. Was gleich ist, sind so Sachen wie Parabelflüge. Da geht es darum, einfach schon mal ja den Körper auch in diesen Eintritt in die Schwerelosigkeit zu bringen. Und bei Parabelflügen ist es ja so, ein Flugzeug beschreibt eine Parabel. Jetzt weiß man endlich mal, wofür man das in Mathe macht. Da fliegt das Flugzeug also erstmal hoch und dann sind es so 22 Grad. Die 22 Grad Nase hoch und am Maximum der Parabel fällt man dann so für 22 Sekunden durch den Flieger. Und das ist etwas, dann hat man 20 Sekunden dieses Gefühl von Schwerelosigkeit. Es geht nicht allen Menschen so wie im Parabelflug. Also bei meinem Vater zum Beispiel, dem ging es bei Parabelflügen immer super schlecht. Der hat immer die ganze Zeit, also das war immer für ihn der absolute Albtraum, wenn er zu Parabelflügen musste. Ihm ging es da immer nicht so gut, hat er natürlich trotzdem durchgezogen. Und im All hatte er erstaunlicherweise gar keine Schwierigkeiten. Also da ging es ihm überhaupt nicht schlecht. Das heißt, das ist nicht identisch, aber man merkt schon so ein bisschen, wie der Körper reagiert und vor allen Dingen, wie man selber funktioniert, wenn der Körper vielleicht nicht ganz so reagiert, wie man das eigentlich gerade möchte. Also das ist total spannend und das ist auch ganz viel, worum es beim Training geht, auch bei der Zentrifuge zum Beispiel. Bei der Zentrifuge, da gehen wir ein Raketenprofil durch. Das heißt, das Startprofil der Rakete in Punkt Beschleunigung ist das, was wir in der Zentrifuge auch abfahren. Und da geht es hoch bis 4,6 G. Das fühlt sich dann so an, wie wenn so ein Elefant so auf der Brust sitzt und man muss dann trotzdem noch atmen. Und beim ersten Mal, wenn man in die Zentrifuge einsteigt, dann ist das so, da war ich total beschäftigt damit, so, okay, jetzt fange ich an so ein bisschen zu schwitzen. Ah, interessant, bin ich nervös? Eigentlich nicht, aber scheinbar ist mein Körper so ein bisschen nervös, weil mein Körper checkt hier gerade nicht, was hier los ist. Ich sitze in so einer kleinen Kapsel, gleich passiert irgendwas, kennt mein Körper nicht. Und dann reagiert der Körper, obwohl ich selber mental total chill bin, reagiert mein Körper trotzdem. Dann fahre ich das erste Mal so ein Raketenprofil ab, dann merkt mein Körper, ah, okay, passiert gar nichts Schlimmes. Beim zweiten Mal, wenn ich das mache, kann ich schon anfangen, mich ganz anders zu konzentrieren. Dann ist der Körper so ein bisschen wieder hinten angestellt. Beim dritten Mal habe ich überhaupt gar nicht mehr meinen Körper gemerkt. Dann saß ich da einfach und konnte Aufgaben machen. Man merkt halt, wenn man so ein G-Profil abfährt und die Belastung steigt, dann verändert sich auch das Sehen. Dann merkst du richtig, okay, das Farbprofil, verändert sich gerade. Jetzt sehe ich, ich habe eingeschränktes Sehfeld. Interessant. Das ist total spannend dann. Und dann kann man das ganz anders angehen und kann tatsächlich dann vielleicht auch arbeiten. Und das ist ja genau das, was wir müssen. Wir müssen auf der Raumstation arbeiten können, egal ob der Körper gerade funktioniert oder nicht. Und das finde ich so spannend am Training, dass wir uns immer wieder in so Situationen bringen, wo wir selber auch an unsere Grenzen kommen oder auch mal darüber hinausgehen und dann trotzdem noch immer mehr und mehr lernen darüber, wie wir selber funktionieren. Das ist eigentlich das, wie man das Training am allerbesten zusammenfassen kann. Beim Flugschein gibt es auch ganz viele spannende Punkte. Da geht es ganz viel auch um Fehlerkultur. Habe ich gemerkt, das ist in der Raumfahrt auch ganz, ganz wichtig, dass man auch einfach sagen kann, okay, ich habe einen Fehler gemacht, hier das und das ist mir passiert, kann mir jemand A, helfen, den zu reparieren, ich habe folgende Vorschläge und B, wie vermeiden wir, dass dieser Fehler nochmal passiert. Das ist ganz essentiell. Und das, ich weiß es nicht, ich habe das in meinem Beruf so nicht so richtig gelernt. Also da war nie jemand, der gesagt hat, so, wir üben das jetzt mal. Aber es ist was ganz, ganz Wichtiges.
Und gibt es da aus diesem Training eine Anekdote, wo du besonders gerne dran zurückdenkst, was besonders aufregend war vielleicht für dich, wo du besonders Bauchkribbeln hattest?
Oh, ja, das ist schwer. Wie lange Zeit haben wir für diesen Podcast? Also das Erste, was mir jetzt gerade einfällt, weil wir schon über Zentrifuge, Parabelflüge und Flugschein so ein bisschen gesprochen haben. Also natürlich der erste Alleinflug. Das ist einfach total krass. Also du sitzt in dieser Cessna 172, war mein Trainingsflugzeug. Und dann hast du die ganze Zeit einen Fluglehrer neben dir. Und mein Fluglehrer, keine Ahnung, so sagen wir mal 80 Kilo. Und dann ist der Fluglehrer das erste Mal nicht drin. Und 80 Kilo weniger im Flugzeug macht bei diesen kleinen Maschinen einen riesen Unterschied aus. Du hebst halt plötzlich das erste Mal alleine ab, merkst so, wow, ich bin super schnell in der Luft, was ist hier gerade los? Total krasses Gefühl. Es gibt auch ein Lied von Reinhard May, das es genau dieses Gefühl beschreibt. Und dann bist du in der Luft und denkst so, wow, ich habe es geschafft. Ich habe das erste Mal alleine gestartet. Und dann denkst du so, okay, warte mal, jetzt muss ich auch das erste Mal alleine landen. Moment. Und so dieses, so ganz schnell, okay, Fokus. Jetzt muss die Checkliste abgespult werden. Und dann ist tatsächlich bei meinem allerersten Alleinflug, und das ist ein bisschen, ja, ist auch ein bisschen speziell, also du startest halt und man fliegt dann eine Platzrunde, so heißt das. Das ist so ein Flug von so 5 bis 6 Minuten. Ich bin gestartet und dann, als ich in den ersten Teil dieser Platzrunde abbiegen wollte, hat sich ein Flugzeug von außen kommt, so hat so reingefunkt und ich habe den schon gesehen. Die Platzrunde kann man immer in zwei Richtungen fliegen und bei uns ist das die 1-1 und die 2-9, so heißt das. Und ich bin gestartet auf der 2-9 und er wollte dann quasi in meine Richtung, quasi gegen die Einbahnstraße landen, weil er nicht mitbekommen hatte, dass die gerade die Richtung gewechselt haben. Das hat dieser Typ nicht gehört, das wird eigentlich durchgefunkt und eigentlich fragt man auch netterweise vorher nach und sagt, hey, welche Richtung habt ihr gerade aktiv? Und dieser Pilot hat es halt nicht gemacht und ich habe ihn schon gesehen, wie er gerade genau auf mich zukommt, bei meinem allerersten Alleinflug. So. Und wir üben das natürlich vorher und du weißt natürlich auch, was dann du zu tun hast. Man weicht nach rechts aus, das ist auch in der Luft so, wie auf der Erde auch, zumindest bei uns in Deutschland weicht man ja nach rechts aus. Aber das musste ich jetzt nicht unbedingt bei meinem allerersten Alleinflug haben, hatte ich aber leider. Das heißt, dieses Gefühl von so, wow, super, die ersten 5 Minuten so, ich starte, ich bin alleine oben in der Luft, die ersten 500 Fuß habe ich geschafft, oh, da kommt ein Flugzeug, warte mal, der checkt nicht, dass er gerade in die falsche Richtung fliegt. Das war so durchaus ein bisschen Nervenkitzel verbunden, weil ich dann auch die Platzrunde verlassen musste, der hat dann Ärger bekommen, der wurde auch richtig, also ja, weil die sagen eigentlich vorher auch durch, Achtung, wir haben hier eine Person beim ersten Soloflug, dann hat man eigentlich aus Anstand erstmal ein bisschen, haben sich alle zurückzuhalten. Aber das war schon sehr aufregend. Ich habe mich dann gefreut, dass ich direkt beim ersten Mal so die Situation dann auch gemeistert habe und dass mich das gar nicht so aus der Fasson gebracht hat, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Und dann nach der ersten Landung geht es einem schon echt richtig gut. Und dann macht man es direkt nochmal. Ja, auf jeden Fall sind das schon sehr spannende Momente. Aber da könnte ich noch ganz, ganz viele andere weitere erzählen.
Jetzt sehe ich dich aber nicht auf der ISS sitzen, sondern in Bonn. Wie kam es denn dazu, dass es dann doch nicht bis jetzt mit dem, sag ich mal, ganz großen Flug bis zur ISS geklappt hat?
Das ist eine ganz einfache Antwort. Bei Raumfahrt ist es so, Raumfahrt ist extrem teuer. Und auch in der staatlichen Raumfahrt, auch bei der ESA ist es so, man kämpft um jede einzelne Mission, um jeden einzelnen Flugplatz. Bei Matthias Maurer war das auch so, der hatte auch keinen regulären Platz. Der hat, glaube ich, 2017 ist er offiziell ins Corps nachberufen worden und war aber vorher auch schon im Training. Der ist 2008 ausgewählt worden und der ist 2021 geflogen. Das muss man sich mal ausmalen. Mein Vater ist 88 ausgewählt worden und ist 2000 geflogen. Also das sind Abläufe, das ist vollkommen normal. Und da habe ich vielleicht auch den Vorteil, dass ich da groß geworden bin und das mitbekommen habe, weil das stresst mich überhaupt nicht. Also ich weiß, dass es in der Raumfahrt immer so ist. Es gibt immer Zeitfenster. Es ist ja auch total okay, dass man im Corona-Lockdown jetzt nicht sagt, ah okay, warte mal, wir haben hier gerade eine Riesenkrise im Land, aber lass uns mal 40 Millionen Euro aus dem Haushalt rauskratzen für eine Frau im All, wo wir sowieso nicht wissen, wie das funktionieren soll, weil wir haben gerade Corona. Das ist so in Ordnung. Kann ich mitleben. Auch Energiekrise, dass da ein Wirtschaftsministerium, was gerade mit ganz anderen Problemen beschäftigt ist, nämlich den deutschen Bürgerinnen und Bürgern irgendwie Energie zu sichern, jetzt vielleicht nicht gerade die Kapazitäten hat, sich über astronautische Raumfahrt damit zu beschäftigen, ist auch in Ordnung. Aber sagen wir es mal so, jetzt gerade sieht es ganz gut aus mit unserem neuen Ministerium. Wir haben ja jetzt das BMFTR, was übrigens lustigerweise, ich weiß nicht, ob das extra ist, ich muss es noch rausfinden, aber FTR ist ja auch so Future. Ne? Forschung, Technologie, Raumfahrt, steht da so schön elegant für das Wort Future, also Zukunft. Und das ist schon echt spannend gerade. Also gerade ist richtig viel Bewegung. Es gibt gerade ganz viele Gespräche, wie möchte sich Europa und auch Deutschland innerhalb von Europa in der Frage zu kommerzieller astronautischer Raumfahrt aufstellen. Wir haben jetzt gesehen, Rabea Rogge, das ist eine Deutsche aus Berlin. Sie ist Ingenieurin, macht ganz, ganz spannende Forschung in Norwegen. Da macht sie ihre Promotion gerade. Und sie war während ihrer Promotion auf einer Polarexpedition mit einem Chinesen, der genug Geld hatte, um sich eine Kapsel zu kaufen bei SpaceX. Und dann hat er sie gefragt, ob sie nicht vielleicht Lust hat, mitzufliegen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich auch endlich eine deutsche Frau im All gehabt auf einer Tourismusmission. Sie hat auch Forschung gemacht dann. Aber das ist total spannend. Das zeigt einfach auch, wir sind gerade in einem ganz neuen Zeitalter von Raumfahrt. Das ist nicht mehr so, dass du dich unter vielen anderen als Testpilot oder als Militärärztin irgendwie beweisen musst und dann durch riesige Auswahlverfahren laufen musst. Und dann kannst du nach jahrelangem Training ins All. Rabea war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und war halt so 3 Tage im All. Mega. Und das ist für uns auch ein Zeichen, astronautische kommerzielle Raumfahrt in 10, 20 Jahren, wenn der Weltraum als Wirtschaftsraum noch viel mehr erschlossen ist, als er das heute ist, werden viel mehr Menschen ins All fliegen, um da zu arbeiten. Das ist etwas, wo Europa und gerade auch Deutschland als eine der führenden Raumfahrtnationen innerhalb von Europa sich jetzt gerade auch wirklich Gedanken macht, wie wollen wir das ausgestalten? Also wie wollen wir das möglich machen, dass man als Unternehmen vielleicht auch einfach mal sagt, okay, ich mache jetzt ein Experiment oben auf der Raumstation oder einfach nur so in der Kapsel im All. Und da tragen wir gerade auch zu bei. Wir haben die Stiftung Erste Deutsche Astronautin dahingehend auch weiterentwickelt. Schon letztes Jahr tatsächlich in Mission Homebound, weil wir uns da eben genau nicht mehr damit beschäftigen, wie kriegen wir eine erste deutsche Frau ins All. Hat sich ja jetzt sowieso erledigt. Das ist ganz gut für uns. Wir hatten da zum Glück schon vorher mit angefangen, dass wir gemerkt haben, so, das mit der, ich nenne es mal salopp, Frauenfrage, das hat für uns selber auch nicht mehr gepasst, weil wir selber auch gemerkt haben, das nur so daran aufzuhängen, dann werden wir immer darauf reduziert. Also wir hatten auch eine Forschungsmission. Wir haben auch die Frage aufgeworfen, was kann kommerzielle Raumfahrt für Deutschland bringen? Wir haben auch Fachkräftemangel, Inspiration für Nachwuchs, Rekrutierung in MINT-Berufe. Das haben wir alles auch genauso aufgeworfen wie jetzt, aber es war immer gekoppelt an dieses, naja, eigentlich wollte ihr nur eine Frau ins All schicken. Und das hat das so auch ein bisschen, ja, vielleicht fast zu klein gemacht für das, was es eigentlich ist. Und jetzt sind wir bei Mission Homebound vielmehr einfach mit der Frage beschäftigt, was kann astronautische Raumfahrt an Mehrwert für den Alltag von allen Menschen auf der Erde bringen? Weil das ist für mich auch Raumfahrt. Also Raumfahrt ist nicht, um wegzukommen von der Erde, sondern um mehr Gewinn für die Erde zu bringen und für uns alle. Ja, und das macht auf jeden Fall sehr Spaß und ist, glaube ich, gerade auch zumindest was, was uns die nächsten Jahre noch ein bisschen beschäftigt hält. Und wer weiß, vielleicht fliegen wir dann auch mal als Astronautinnen für Mission Homebound auf kommerziellen Missionen ins All.
Also geben wir da die Hoffnung nicht auf, dass wir dich nochmal ganz weit oben sehen. Jetzt wird dir aber auf jeden Fall nicht langweilig. Du bist nicht nur Forscherin, du engagierst dich auch für Wissenschaftskommunikation, Klimaschutz, Gleichstellung, hast auch noch wirklich einige Kinder tatsächlich. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Wie viele Stunden hat dein Tag?
Leider auch nur 24, wie ich immer wieder ernüchternd feststellen muss. Aber ja, es ist gerade schon sehr viel, das muss man wirklich sagen. Also ich bin ja gerade auch vielleicht so für Setting. Wir beide nehmen gerade den Podcast auf, während wir unseren Podcast für die Uni aufnehmen. Wir haben nämlich auch einen Podcast, Jupas Konvergenzzone, der ist in der Meteorologiewelt. Du hast es ja schon angesprochen. Ich koordiniere die 10 Standorte der Meteorologie in Deutschland. Das ist ein Studienfach, ein sehr, sehr kleines Studienfach, ein sehr schönes Studienfach, das ich nur wärmstens empfehlen kann, weil es sich so schön, also es ist so anwendungsorientiert. Ne? Man geht raus aus der Vorlesung, zack, hat man Wetter. Das ist wirklich tatsächlich etwas, was mich immer schon sehr fasziniert hat an diesem Fach. Ich bin mehr tatsächlich jetzt im Klimabereich unterwegs. Ich habe ein kleines Forschungsprojekt, weil ich tatsächlich als Wissenschaftskoordinatorin gar nicht mehr so viel Zeit für eigene Forschung habe. Das ist auch sehr schade, aber ich habe ein eigenes Forschungsprojekt zu Klimawandel und Gesundheit und wie man das in Erdsystemmodellen modellieren kann. Aber tatsächlich, was wir in der Welt der Meteorologie machen, bei UPAS, bei unserem Projekt, ist so eine Vernetzung schaffen für Studierende, für Wissenschaftende und auch für die Professorinnen und Professoren, um sich auszutauschen und eben zusammen auch Wissenschaftskommunikation zu machen. Und sei es jetzt zum Beispiel in Form von einem Podcast. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt dazwischen auch ein bisschen nochmal über Raumfahrt ein bisschen sprechen. Aber das sind so ganz, ganz vielfältige Dinge, die auch tatsächlich, und das ist vielleicht die wichtigste Antwort auf deine ursprüngliche Frage, nämlich wie schafft man das alles? Wenn man Dinge findet, die einem Spaß machen, dann ist es was anderes als, also ich habe ja keine Jobs, wo jemand sagt, so Insa, du musst jetzt hier von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr einstechen und dann machst du genau das und um 16 Uhr darfst du ausstechen und dann darfst du deinen nächsten Job machen. Das ist ja nicht so. Das heißt, ich darf meine Jobs selber gestalten, ich kann selber auch die Schwerpunkte setzen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei dieser Frage, wie machst du das alles? Das sind selbstgewählte Entscheidungen. Also wenn ich in die Kommunalpolitik gehe und ich gebe es ganz ehrlich zu, das ist schon so, ich hatte jetzt gerade am Montag Stadtrat, Ja, ich bin total müde. Ich bin müde, dass ich weiß, ich bin morgen auf Dienstreise. Ich sehe die Kinder wieder wieder zwei Tage lang nicht. Mein Mann hängt dann mit 5 Kindern und muss auch arbeiten. Ein Kind hat eine spontane Zahn-OP, das andere hat was anderes, wo gerade Facharzttermine ausgemacht werden müssen und ich muss jetzt losfahren zum Stadtrat. Und jetzt stelle ich fest, mein Kind wurde gar nicht abgeholt aus dem Kindergarten, wie eigentlich abgesprochen von einer anderen Mutter. Die hat das auch total verständlich leider versäumt und dann kriegst du so einen Anruf und bist so, okay, du musst jetzt schnell noch das Kind zum Schwimmunterricht bringen und hast jetzt nicht 20 Minuten mal Zeit, um kurz was zu essen, sondern machst halt jetzt das stattdessen. Da gebe ich zu, das ist einfach anstrengend. Ich will da auch überhaupt nichts beschönigen oder irgendwie sagen, ja, mit so ein bisschen Spirit und Mindset kriegt man das schon alles hin. Nein, das ist anstrengend. Ich seufze dann auch. Ich ärgere mich auch mal 2 Minuten darüber, dass es jetzt so ist. Aber es ist ja immer noch selbst gewählt. Und ich fahre selbst gewählt zum Stadtrat. Und das ist dann auch tatsächlich ein sehr bestärkendes Gefühl, wenn ich dann sagen kann, okay, ich mache das jetzt alles, es ist anstrengend, aber jetzt sitze ich im Stadtrat und wir haben da das Klimavorreiterkonzept für die Stadt Königswinter beschlossen, an dem ich maßgeblich auch beteiligt war. Und das habe ich jetzt geschafft. Also es ist anstrengend, aber man schafft halt auch was. Und man schafft was, was einem dann auch wieder sehr viel zurückgibt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn man diese Reflexion so ein bisschen auch mitlaufen lassen kann. So, ich mache das, weil ich das möchte. Dafür muss man aber wissen, was man will. Das ist so. Das steht da halt davor. Und wenn man es dann auch schafft, auch mal einfach zu sagen, oh, das hat jetzt auch Spaß gemacht oder das bringt mir Freude, dann funktioniert das alles auch ganz gut. Und ich sage aber auch ganz offen und ehrlich dazu, weil mir das auch ganz wichtig ist, wir haben auch Sachen, die auch einfach mal nicht funktionieren. Wir haben, und das tut mir dann auch tatsächlich leid, weil das möchte ich auch nicht, aber uns geht auch mal eine E-Mail von der Schule durch. Ne? Dann hast du vergessen, irgendeine Lizenz jetzt extra noch in einem extra Portal zu kaufen, weil die E-Mail kam, da war ich gerade zwischen Dienstreise und noch irgendwas anderem, dann habe ich es vergessen, dann kommt die Erinnerungsmail und du denkst, Mist, jetzt hast du jemand anders hängen gelassen. Das passiert auch und das finden wir auch nicht schön und da probieren wir auch immer bestmöglich, dass wir andere Leute nicht zu viel hängen zu lassen, aber im Großen und Ganzen läuft es ganz gut und wir haben auch zum Glück beide Teilzeitjobs. Ich arbeite Teilzeit an der Uni Bonn, mein Mann arbeitet auch Teilzeit, das heißt, wir können auch immer flexibel so ein bisschen reagieren, das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber auch dazu könnte man wahrscheinlich noch ungefähr 2 Stunden reden. Ich belasse es mal dabei, man muss wissen, wofür, man muss Sachen machen, die einem Spaß machen und man muss auch von den Arbeitsbedingungen, von den Rahmenbedingungen so aufgestellt sein, dass man halt auch mal spontan reagieren kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, und was ich vor allem bei dir toll finde, du bist ja wirklich auch eine Inspiration für viele junge Jungs, junge Mädchen. Und ich finde, das hat man auch so ein bisschen auf der Ideenexpo gesehen. Da warst du ja auch selber schon bei Ranga Yogeshwar auf der Bühne, wie dann so alle Reihen voll sind, alle da so an deinen Lippen hängen, die begeistert zuhören. Was bedeutet denn da auch so deine Rolle als Vorbild für Jugendliche, vor allem auch für junge Mädchen?
Ich denke immer, also wenn jemand das gerade zuhört und sagt, ach, ich habe dazu noch mehr Fragen. Es ist so ein bisschen immer die Schwierigkeit, gerade weil du jetzt Mädchen nochmal explizit angesprochen hast, ich möchte natürlich nicht nur für Mädchen ein Vorbild sein, weil ich das in sich schon falsch finde. Aber du hast ja selber auch gesagt, also man ist ja auch für Jungen ein Vorbild, für Mädchen ein Vorbild. Wir haben das ganz oft, dass wir am Anfang dachten, die Leute, ah, jetzt haben endlich auch mal Mädchen eine Adresse, wo sie mal eine Autogrammanfrage hinschicken können. Wir kriegen genauso auch von kleinen Jungs Autogrammanfragen und das finde ich total toll, dass Kinder einfach sehen, es gibt Menschen, die machen tolle Berufe und erzählen davon. Es ist aber auch so, machen wir uns nichts vor. Mein eigener erster Berufswunsch war Hausfrau und Mutter. So. Warum auch immer das so war, auch dazu könnten wir noch ganz tief gehen, aber es war halt so. Und ich wollte immer Mutter werden und du hast es selber auch gesagt, es ist einfach total viel, was man zusammenkriegen muss und es ist nicht immer einfach. Das heißt, ich bin mittlerweile mit den Jahren so, dass ich sage, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich dann diejenige bin, die über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spricht. Meinem Vater wurde diese Frage nie gestellt, der hatte auch 4 Kinder, nur mal so an der Seite. Alexander Gerst, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ob der Kinder hat, wird er auch nie gefragt. Matthias Maurer, dito, könnte ich noch nicht mal sagen. Bei mir weiß man es, bei Samantha Cristoforetti weiß man es, die hat auch 2 Kinder, das wissen auch alle. Und das ist natürlich in sich schon irgendwie ein bisschen komisch, dass man es nur bei den Frauen weiß und auch nur bei den Frauen drüber redet, weil auch Väter gibt's ja. Und trotzdem rede ich total gerne drüber, weil ich ja auch davon profitiert habe. Ich habe von 2 Geschichten ganz besonders profitiert. Das eine ist von der Leyen. Die hat so ein Bild. Das war so ein Spiegel-Doppelseite, war so ein Familienporträt. Da steht sie mit all ihren Kindern. Ich weiß gar nicht, sind es 5, 7? Es sind auf jeden Fall viele. Da steht sie mit all ihren Kindern und dann stehen da noch so Ponys und Hunde. Und das ist so ein ganz super von der Bildsprache her, so ein total düsteres Bild. Und dann stehen sie so alle da und gucken so total ernst in die Kamera. Und ich habe nur gedacht, was für eine Power. Was hat diese Familie für eine Power, dass sie das alles so zusammenschaffen? Natürlich haben die Geld, die haben Personal, das wir nicht haben. Aber wir haben auch nicht so viel Geld wie die, aber das ist egal. mich hat das total umgehauen. So, ich dachte so, wow, was für ein Job. Beide und so viele Kinder. Das ist ja der absolute Wahnsinn, dass sowas überhaupt geht. Und dieses Bild habe ich gesehen, da hatte ich selber, ich glaube, ein oder zwei Kinder. Und ganz oft habe ich immer gedacht, wenn dann bei mir irgendwas war, dachte ich, wenn die das können, wenn die von allein das können, dann werde ich das wohl auch schaffen. Das hing immer so in meinem Kopf. Und dann gibt es noch einen, da habe ich mal einen Bericht gelesen über eine Politikerin, die, ich glaube, in der Schweiz wohnt mit ihrem Mann zusammen und die haben ja noch schlechtere Rahmenbedingungen teilweise, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht als wir. Und dann hat sie halt so berichtet, wie sie trotzdem im EU-Parlament ist und wie ihr Mann auch arbeitet. Und allein, dass sie das erzählt haben, da habe ich mir dann auch wieder was mitnehmen können draus und an Impulsen und okay, es geht irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie scheint es ja zu gehen. Und mit diesem Setting, das ist auch ein Grund, warum ich auch gerne darüber spreche, wie wir es machen. Man kann mir dazu auch gerne jederzeit Fragen stellen, am besten bei Instagram oder LinkedIn. Da bin ich manchmal so, wenn das Baby nachts wach ist, liege ich manchmal da und dann kann ich Fragen beantworten. Also wenn irgendjemand dazu Fragen hat, weil es ist ja eben, also manchmal muss man halt auch sehen, dass es geht, um einem in schweren Momenten dann halt durchzuhelfen, wenn es anstrengend ist. Und das ist halt gerade dann, wenn man selber als Mensch, sage ich es ganz bewusst, also auch Väter, die ja auch eine Rolle im Leben ihrer Kinder einnehmen wollen und arbeiten wollen, das gibt es ja genauso wie bei Müttern, diese Vereinbarkeitsfrage, das ist für mich essentiell. Also das ist der Hauptbestandteil meines Lebens, beschäftigt sich damit, wie kriege ich das bestmöglich alles zusammen unter einen Hut. Und das gehört für mich auch dazu, also auch in so einem vielleicht eher technischen Bereich wie MINT. Weil wenn wir da die Rahmenbedingungen nicht schaffen, wie soll man denn dann in so einem anspruchsvollen Segment überhaupt arbeiten? Weil es ist anspruchsvoll. Also es ist anspruchsvoll, Kinder zu haben. Es ist anspruchsvoll, als Meteorologin zu arbeiten. Es ist anspruchsvoll, als Wissenschaftlerin zu arbeiten. Das kostet Energie. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass ich jemandem helfe, vielleicht einfach zu zeigen, so irgendwie geht's, man weiß vielleicht nicht wie. Und wenn das vielleicht ein bisschen Energie schenkt, freue ich mich sehr.
Jetzt noch so ein kleiner Themensprung. Wir haben hier nämlich eine Kategorie, das ist so ein bisschen meine persönliche Lieblingskategorie, die mag ich besonders gerne. Da stellt immer unser Gast eine Frage für den nächsten Gast. Also ich werde nach diesem Podcast auch noch eine Frage von dir einsammeln. Und diese Kategorie heißt wie folgt.
Zukunft Orange, der Schlagabtausch.
Und zwar hatten wir Ronja Nickel zu Gast in unserer letzten Folge und die hat eine kleine Frage für dich vorbereitet.
Hi, hier ist Ronja Nickel von Hannover, was geht? Meine Frage ist, was in deiner Stadt ein schöner Ort ist, mit dem du was verbindest und warum?
Das ist bei mir in der Stadt ganz schnell beantwortet. Der Eselsbrunnen unten an der Rheinuferpromenade in Königswinter. Das ist einfach ein super schöner Ort, direkt am Rhein und ist auch so der Anfang eines Weges hoch zum Drachenfels, der zum einen einfach super schön ist und der zum anderen kommunalpolitisch sehr aufregend ist. Das ist ein großer aufregendes Thema gewesen, diese Rheinuferpromenade. Ich kann es jedem nur empfehlen, kommt vorbei. Und dann fragt mich, dann schicke ich euch auch die entsprechenden Artikel, warum das so ein aufregendes Thema für uns war.
Und wahrscheinlich auch ein Ort, von dem man abends gut mal ein bisschen die Sterne beobachten kann, oder?
Tatsächlich ist da wahrscheinlich ein bisschen zu viel Lichtverschmutzung. Da müsste man schon ein bisschen tiefer reinfahren nach Königswinter. Aber Königswinter ist groß. Da findet man auch Orte, wo man super schön in die Sterne schauen kann.
Jetzt um nochmal so kurz ein bisschen den Schwung zurück zum MINT zu nehmen. Du bist da wirklich ganz, ganz aktiv. Erzähl doch mal vielleicht nochmal so kurz auf den Punkt gebracht. Wie kann man es denn schaffen, auch gerade, da sind wir auch sehr aktiv bei, jungen Menschen diese Lust auf MINT mitzugeben? Wie kriegt man das hin?
Ich probiere es immer am ehesten damit, diese Neugierde wachzukitzeln. Weil das, finde ich, ist das Spannendste für mich an MINT. Und das ist, glaube ich, das, was ich deshalb am authentischsten weitergeben kann, ist, dass ich gemerkt, ich dachte am Anfang, als Wissenschaftlerin geht man rein, dann hat man eine Frage, dann findet man eine Antwort, check, nächste Frage. Und dann habe ich gemerkt, nee, warte mal. Die Antwort auf meine ursprüngliche Frage wirft im besten Fall, und das ist gute wissenschaftliche Arbeit, drei neue Fragen auf. Das hat mir mal jemand gesagt. Und dann war ich, als ich das so richtig verstanden habe, dass ich dachte so, ach krass, also wir sind konstant mit dabei, die Welt besser zu verstehen. Und wir werden sie nie perfekt verstanden haben. Und das fand ich so spannend, also auch so in so einem Umfeld sein zu dürfen, wo ich nicht immer alles wissen muss. Das ist einfach total toll, weil ich weiß gar nicht alles. Und da mit beizutragen, also einfach in so einem Umfeld zu sein, wo ich jemand anderem aus einer anderen Disziplin eine Frage stellen kann und sagen kann, erklär mir mal, wie es bei dir ist. Ich erkläre dir, wie es bei mir ist. Und dann stellen wir fest, oh, wir haben 5 neue Fragen aufgeworfen, wo uns jemand anders wieder dabei helfen kann. Finde ich mega. Das heißt, diese Neugierde erwecken und dieses, ja, so ein bisschen dieses Diffuse, dieses aufzuwerfen, dass man nicht immer eine Antwort haben muss, sondern dass es total spannend ist, sich einfach auch mit Fragen zu beschäftigen.
Und ich habe jetzt auch noch eine letzte Frage für dich. Was gibst du denn unseren jungen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg?
Findet euer Warum. Das ist das, was ich am ehesten mitgeben mag, weil das trägt einen sehr, sehr weit, auch wenn es mal anstrengend wird.
Ja, Insa, das war's schon. Die Zeit ist wirklich verflogen. Danke dir fürs Dabeisein und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann ja doch irgendwann nochmal live aus der Umlaufbahn oder halt eben aus dem nächsten Klassenzimmer, Hörsaal, Podcaststudio oder auf der nächsten Ideenexpo 2026. Danke dir.
Danke dir.
Zukunft Orange, der Ideenexpo-Podcast.